Die Lehre der Apostel. Der Epheserbrief, Vers für Vers. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und wir betrachten den Epheserbrief. Epheser Kapitel 1, Vers 11 bis Kapitel 2, Vers 3. Wir stecken mitten in diesem Lobpreis Gottes, 202 Worte lang von Epheser 1, Vers 3 bis Vers 14, ein einziger ganzer langer Satz. Und wir sind in Epheser 1, Vers 11, wo es heißt, in ihm. Und ihr merkt wieder, es geht weiter, in Christus, als Christen, weil wir ihn haben. Das ist das Entscheidende. In ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt. Und jetzt wird es spannend, weil ich glaube, dass das, obwohl die Elberfelder ist meine absolute Lieblingsübersetzung, aber ich habe den Eindruck, dass sie hier das Passiv, was im Original dasteht, nicht stark genug zum Ausdruck bringt. Ja, wir haben ein Erbteil erlangt, keine Frage, aber es geht hier um mehr. Und deswegen würde ich es gerne ein klein wenig anders übersetzen. Und in ihm sind wir zum Erbteil geworden. Das ist nämlich noch stärker. Wir haben nicht nur etwas bekommen, sondern wir sind selber Gottes Erbteil geworden. So wie es an anderer Stelle heißt, schlagt bitte mal auf 5. Mose 32. Da wird der gleiche Gedanke zum Ausdruck gebracht, dass das Volk Gottes das Erbteil Gottes ist. 5. Mose 32, Vers 8. Da heißt es, 5. Mose 32, Vers 8, als der Höchste den Nationen das Erbe austeilte, als er die Menschenkinder voneinander schied, da legte er fest die Grenzen der Völker nach der Zahl der Söhne Israel. Und jetzt kommt Vers 9, denn der Anteil des Herrn ist sein Volk, Jakob das Maß seines Erbteils. 5. Mose 32, Vers 9. Der Anteil, das Erbe des Herrn ist sein Volk Israel. Und deswegen hier in Vers 12 heißt es, in ihm haben wir ein Erbteil erlangt, beziehungsweise ich habe es ja anders übersetzt, in ihm sind auch wir zum Erbteil geworden. Das ist spannend, dass hier ein Wir steht und im nächsten Vers gibt es dann ein Ihr. Wir und ihr. Wer ist, Vers 12, das Wir? Das sind die, die wir vorher schon auf Christus gehofft haben. Also die Antwort, wer sind die Wir-Leute? Wir hier in Vers 12 sind die Judenchristen. Wir sind zum Erbteil geworden. Wir haben vorher schon auf Christus gehofft. Die Judenchristen sind die Ersten. Sie sind der gläubige Überrest Israels, der auf den Christus gehofft hatte. So, und Gott hatte immer schon vorherbestimmt, dass es diesen gläubigen Überrest geben würde. Das ist der Überrest, von dem die Propheten reden, dass er zu Gott umkehren würde, dass er gerettet werden würde. Das ist das, was die alttestamentlichen Propheten ankündigen. Dass es in Israel gläubige Leute geben wird. Und Paulus spricht hier, in ihm sind wir zum Erbteil geworden, die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt. Also vorherbestimmt im Alten Testament legt Gott sich fest und sagt, es wird diesen Rest geben. Es wird dieses Erbteil geben. Warum? Damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit sein, die wir vorher schon auf den Christus gehofft haben. Die ersten Christen in Jerusalem sind Juden. Es sind Judenchristen. Es ist der Überrest, der überläuft zum Messias und sagt, hey, Gott geht einen Schritt weiter mit seinem Volk und wir gehen mit, wir wollen nicht zurückbleiben. Und jetzt wird es spannend. Dieser Anfang ist zum Preise seiner Herrlichkeit. Vers 13, in ihm seid auch ihr. Merkt ihr? Wir, ihr. Und wer ist jetzt im Blick? Naja, jetzt sind die Heidenchristen im Blick. Das heißt, Paulus geht hier heilsgeschichtlich einfach mal so die Erfolg der Geschichte und sagt, wie fing das alles an? Da gibt es diesen gläubigen Überrest, mit dem Gott den neuen Bund schließt, weil der neue Bund wird mit Israel geschlossen, okay? Nicht mit den Heiden. Ja, die Frage, was ist jetzt mit uns Heiden? Sind wir jetzt Christen zweiter Klasse? Wäre ja denkbar, wäre ja auch was wert. Nein, wir sind hier am Anfang dabei gewesen. Wir haben als erste Gott das an Herrlichkeit gebracht, was er verdient. Wir waren die Ersten, die ihn gefeiert haben. Vers 13, in ihm seid auch ihr. Also auch im Sinne von, das, was wir erlebt haben, das habt ihr ganz genauso auch erlebt. Auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Das heißt, hier macht Paulus klar, Gott wollte nicht nur Israeliten als Erbteil, sondern ein ganzes neues Volk aus Juden und Heiden. Frage, wie wird man Teil des Erbteils? Antwort, man hört das Evangelium, man wird gläubig und Gott schenkt einem die Versiegelung mit dem Heiligen Geist. Frage, warum ist der Heilige Geist so wichtig? Antwort, weil er die Wiedergeburt wirkt. Und weil er die Gläubigen, egal ob sie einen jüdischen Hintergrund haben oder einen heidnischen Hintergrund haben, weil er die Gläubigen nimmt und zu einem Leib zusammenbringt. Und man merkt das, die Wichtigkeit vom Heiligen Geist, man merkt das an der Reaktion von Petrus im Haus von Cornelius, Apostelgeschichte 10. Da ist sich Petrus unschlüssig, wie er mit diesem Cornelius, einem Heiden, umgehen soll. Er hatte ihm gerade das Evangelium gepredigt. Und dann fällt der Heilige Geist auf Cornelius und auf die anderen Leute, die da waren, und die fangen plötzlich an, in Fremdsprachen zu reden. Erleben also genau das, was die Apostel selber an Pfingsten erlebt haben. Und das ist dann für den Petrus der schlagende Beweis zu sagen, okay, wenn Gott diesen Leuten seinen Geist gibt, wenn er sie versiegelt, wenn er, wenn man so will, sagt, die gehören jetzt zu mir, bang, Siegel drauf, ja, dann gehören die wahrscheinlich wirklich richtig dazu. Und deswegen ist der Geist Gottes das, was einen Gläubigen auszeichnet. In Apostelgeschichte 19, da trifft Paulus auf Jünger des Johannes, also Johannes der Täufer, Leute, die noch an Johannes den Täufer glaubten und noch solche Johannes der Täufer Jünger waren. Und die haben sich irgendwo in der Nähe der Gemeinde aufgehalten. Das ist ganz merkwürdig. Und er fragt, die sagt mal, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig geworden seid? Und die dann so, drucks, wir wissen so gar nicht, Heiliger Geist, was ist denn das? Und dann erklärt er ihnen nochmal das Evangelium, weil die waren einfach noch nicht gläubig. Wir als Heidenchristen, woher wissen wir, dass wir nicht Christen zweiter Klasse sind, dass wir wirklich dazugehören? Ganz einfach, wir sind versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der Heilige Geist, er ist verheißen im Alten Testament all denen, die Teil des neuen Bundes sind. Und wenn du ihn hast, dann darfst du wissen, du gehörst, auch wenn du nicht ursprünglich Jude warst, du gehörst trotzdem voll dazu. Und Gott sagt, dieses Siegel beweist, dass du ganz sicher wissen kannst, dass du dazugehörst. Vers 14. Der Heilige Geist ist nämlich noch mehr. Er ist nicht nur eine Versiegelung, sondern der ist die Anzahlung auf unser Erbe. Auf die Erlösung seines Eigentums hin zum Preise seiner Herrlichkeit. Merkt ihr, es geht immer noch um den Heiligen Geist der Verheißung, um den Geist, der im Alten Testament vorhergesagt an Pfingsten ausgegossen wurde. Wir sind als Heidenchristen mit ihm versiegelt worden. Warum? Weil wir jetzt zu Gott gehören und er ist Anzahlung. Anzahlung, das kennt ihr, wenn ihr ein Auto kauft, ja, da muss man eine Anzahlung machen, dann ist die Sache klar, dann kriegt man das auch. Und so ist das hier ganz genauso. Wir sind noch nicht am Ziel, aber wir haben schon so etwas wie einen Vorgeschmack auf das Erbe. Und seht ihr, was hier steht? Wir, ihr, unser. Ist das schön? Ja? Also hier wird aus wir Judenchristen, ihr Heidenchristen ein Anzahlung auf unser Erbe. Das ist nämlich für die Heidenchristen und für die Judenchristen völlig gleich. Die sind ja jetzt ein Leib, die gehören jetzt zusammen und wir haben jetzt dasselbe Erbe, was wir erwarten. Wir haben denselben Heiligen Geist als Anzahlung darauf, eine Anzahlung auf die Erlösung seines Eigentums hin zum Preis seiner Herrlichkeit. Die Erlösung seines Eigentums, ich hatte das vorhin schon mal kurz angedeutet, da geht es um die endgültige Erlösung. Die Erlösung, die eintritt, wenn Auferstehung geschieht, wenn tatsächlich auch unser sterblicher Leib verwandelt wird, wenn wir den Auferstehungsleib bekommen und wenn dann das, was wir mit Erlösung verbinden, nämlich die Befreiung, wenn es dann nicht nur eine Freiheit ist von der Schuld der Sünde, eine Freiheit ist von der Macht der Sünde, sondern auch eine Freiheit von der Gegenwart der Sünde. Wenn endlich wir das Leben führen können, wonach wir uns zutiefst sehnen. Und wisst ihr, was dann kommt? Zum Preise seiner Herrlichkeit. Wo hatten wir das denn schon mit Preise seiner Herrlichkeit? Antwort in Vers 12, oder? Da war das schon mal in Vers 12, da waren es die Judenchristen, die waren zum Preise seiner Herrlichkeit. Und jetzt sind es Juden und Heiden. Warum? Weil wir alle zum Preise seiner Herrlichkeit sind. Es fängt mit den Judenchristen an, stimmt. Aber es endet erst da, wo die ganze Gemeinde mit allen, in denen der Geist Gottes wohnt, mit allen, die versiegelt sind, mit allen, die darauf warten, dass die Erlösung kommt, wo wir gemeinsam Gott loben und preisen. Bis dahin ist das ein einziger, durchgehender, langer Satz, kompliziert. Danke, dass ihr durchgehalten habt. Jetzt wird es einfacher. Das war, wenn man so will, eigentlich nur ein Einschub, weil ich habe ja gesagt, am Anfang kommt jetzt als nächstes die Danksagung und dann meinte ich irgendwie was so, ja, die fällt jetzt erstmal kurz aus, die gibt's ab Vers 15. Das war nur ein Einschub, einfach mal so ein klein bisschen Lobpreis. Und jetzt kommt Vers 15. Deshalb höre auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf, für euch zu danken. Lasst mich an dieser Stelle eine Sache festhalten. Paulus dankt für seine Geschwister. Er dankt für ihren Glauben und er dankt für ihre Liebe. Immer dann, wenn man im Leben eines Menschen auf Glaube und Liebe trifft, trifft man eigentlich auf Gott, der im Leben eines Menschen wirkt. Und wo wir das sehen, dass Gott im Leben von Geschwistern wirkt, wisst ihr, wie unsere Antwort sein sollte? Wir sollten danken. Danken, weil Dank tatsächlich für einen Christen etwas ganz, ganz Zentrales ist. Wenn ihr das mal studieren wollt, dann studiert den Kolosserbrief. Da könnt ihr das sehr schön sehen. Im Kolosserbrief, das ist ein Brief, der zeitlich genau in diesem Zeitraum entsteht, wo auch der Epheserbrief entsteht. Die beiden haben sehr viel gemeinsam, außer dass der Kolosserbrief halt wirklich an die Kolosser ist und demzufolge sehr viel spezieller. Aber im Kolosserbrief wird deutlich, dass Dank zu einem Leben gehört, das Gott gefällt. Dass Dank ein Ausdruck ist von Reife. Dass Dank die Gemeinschaft in der Gemeinde festigt. Ist ja auch irgendwie logisch, wenn wir ständig einander uns bedanken. Das muss ja was Gutes haben. Dass Dank meinem Gebet Perspektive bringt. Und dass Dank etwas ist, womit ich meine Freude über Geschwister zum Ausdruck bringe. Warum sage ich das? Ich sage das deshalb, weil es mir wichtig ist. Ich war ja heute Morgen bei der Predigt mit den Pings unterwegs. Vielleicht ist das so ein Ping, dass du sagst, ich bin eigentlich noch gar nicht so der, der viel für Geschwister dankt. Du kannst dir mal überlegen, für wen hast du heute gedankt? Auf wen bist du heute zugegangen und hast gesagt, danke? Ich meine, es gab dieses Potluck, ja? Da gab es ja salatschüsselweise die Möglichkeit, Danke zu sagen. Das ist ja ohne Ende gewesen. Und von daher, überlegt mal, wie ist das in meinem Leben? Bin ich dankbar? Und wenn du sagst, ah, da fehlt mir noch was, da würde ich gerne noch ein Stück weiterkommen, dann nutz diesen Vers und Überleg mal, vielleicht lohnt es sich, den Kolosserbrief mal daraufhin durchzulesen. Vielleicht lohnt es sich, einen Vers dazu auswendig zu lernen. Vielleicht lohnt es sich, ein kleines Experiment zu wagen und dankbarer zu werden. Nochmal, Dank ist Ausdruck eines ganz reifen Christseins, weil Dank eigentlich nur widerspiegelt, was Realität ist. Wir sind unendlich beschenkte Menschen. Dadurch, dass wir in einer Gemeinde leben dürfen, dass da Menschen sind, die in aller Schwachheit und Verschrobenheit uns gern haben. Das ist so ein Geschenk und das sollten wir feiern. Und wenn wir beim Danken sind, dann dürfen wir wie Paulus einen Schritt weitergehen. Wir dürfen nicht nur, wie sagt er das hier, ich höre nicht auf, für euch zu danken. Er tut das also immer weiter und immer weiter. Und dann heißt es hier in Vers 16, wenn ich weiterlese, deshalb höre ich auch nicht auf, für euch zu danken und ich gedenke euer in meinen Gebeten. Dieses Gedenken in Gebeten ist jetzt etwas anderes als Danken. Hier geht es jetzt um Fürbitte. Fürbitte für die Geschwister. Und mein Tipp, ich weiß nicht, wie viel ihr betet. Ich würde euch raten, betet mehr. Im Allgemeinen betrifft man das damit. Ja, das ist halt so. Man kann eigentlich nicht. Schau dir mal an, für wen du betest. Also für wen du Fürbitte tust. Und mein Tipp wäre, der Herr Jesus betet in Johannes 17 pauschal für gläubige Leute. Du kannst sehr pauschal, wenn du jetzt die einzelnen Leute noch nicht so kennst, kannst du auch sehr pauschal für Geschwister beten. Tu das. Fang an, mehr für deine Geschwister zu beten. Werde jemand, der in der Fürbitte genau das tut, was Paulus hier schreibt. Ja, für euch zu danken und ich gedenke euer in meinen Gebeten. Wie gesagt, nach dem Dank kommt die Fürbitte. Wofür betet Paulus? Und jetzt wäre Paulus nicht Paulus, wenn er nicht ein paar Gebetsanliegen hätte, auf die wir so nicht gekommen wären. Das ist jetzt auch nicht schlimm. Hier, Vers 17. Er betet dafür, dass sie völlig erfassen, was Gott, der Vater, bereits für sie getan hat. Wir erinnern uns, weil wir in Christus mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt gesegnet sind, also nicht werden, sondern sind, deshalb ist das von allergrößter Bedeutung, dass wir erfassen, was wir haben. Ich bin manchmal erstaunt, wenn ich so moderne Lobpreislieder höre. Das klingt mir alles so nach, ich armer Tropf, ich habe ja nichts, Gott beschenke mich. Und ich denke dann immer, wo steht denn das in der Bibel? Versteht ihr, ja? Also es ist Unsinn zu sagen, ich armer Tropf, ich habe ja nichts, Gott bitte beschenke mich. Das Lobpreislied müsste lauten, weil ich viel zu viel geschenkt bekommen habe, was ich überhaupt nicht erfasse. Gott schenkt mir ein bisschen Durchblick, damit ich wenigstens im Ansatz begreife, was für eine Fülle in meinem Leben da ist. Das wäre Lobpreis, weil es die Realität abbildet. Das andere kommt irgendwie mehr aus dem Zeitgeist als aus der Bibel. Schauen wir uns das an. Also er sagt hier, ich gedenke euer in meiner Gebeten, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist oder einen Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Hui, wieder so ein Paulussatz. Also ich gedenke, er bittet darum, dass der Vater der Herrlichkeit, und dieser Begriff bringt zum Ausdruck, dass er einmal ein herrlicher Vater ist, aber gleichzeitig auch einer, der seinem Volk Herrlichkeit schenken möchte. Er ist der Ursprung aller Herrlichkeit. Und die Bitte, die Paulus äußert, ist eine Bitte um einen Geist der Weisheit und Offenbarung. Und Achtung, mit Geist ist hier nicht der Heilige Geist gemeint, sondern der menschliche Geist. Es geht hier darum, Paulus bittet Gott darum, dass die Briefempfänger, dass sie Gott erkennen. Und deshalb heißt es, in der Erkenntnis seiner selbst. Wir dürfen dafür beten, du darfst beten, Vater im Himmel, ich wünsche mir, dass meine Geschwister hier in der Gemeinde mehr von dir erkennen. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Gebet. Und was er dann hier meint mit einem Geist der Weisheit und der Offenbarung. Wenn ich das übersetzen würde, im Gebet würde das lauten: Gott, ich bitte dich, schenk meinen Geschwistern den nötigen Grips, ja, und ein paar übernatürliche Ideen, ja, Offenbarungen, um dich wirklich zu erkennen. Das darfst du beten. Wir brauchen Gottes Erkenntnis. Wir brauchen es, dass wir begreifen, wie Gott ist. Und deshalb, weil wir das brauchen, Gott zu erkennen, um eng mit ihm zu leben, deswegen dürfen wir dafür beten, dass der Heilige Geist das Denken der Geschwister anregt und dass er sie mit besonderen Offenbarungen, mit so beschenkt, wo sie merken, jetzt habe ich es verstanden. Kennt ihr das? Ja, wenn man plötzlich wenn es so Klick macht und alles so einratscht und man denkt, ja, jetzt krieg ich's. Das brauchen wir noch und nöcher. Gott immer besser verstehen. Und dann geht er in dieser Richtung weiter. Vers 18, also das erste Gebetsanliegen: Gott schenke ihnen Grips und Aha-Erlebnisse, dass sie dich begreifen. Zweitens, er erleuchte die Augen eures Herzens. Und die Augen unseres Herzens, das steht wieder für geistlichen Durchblick. Okay, weil unsere Herzen haben natürlich keine Augen, logisch. Aber wenn das Herz jetzt der Ort ist, wo man Dinge versteht, und das ist das halt nun mal gerade im Alten Testament, dann wünscht Paulus hier den Leuten geistlichen Durchblick. Er erleuchte die Augen eures Herzens. Ja, was sollen die verstehen? Damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung ist. Ich bete dafür, dass meine Geschwister verstehen, welche Hoffnung mit unserer Berufung als Kinder Gottes einhergeht. Wisst ihr, wie wichtig das ist, dass wir miteinander begreifen, was wir für eine Hoffnung haben? Wie leicht das passiert, dass man zu wenig nachdenkt über Errettung, über Gerechtigkeit, über Auferstehung, über ewiges Leben, über Herrlichkeit, dass wir Gott schauen dürfen, in Ewigkeit mit Gott leben dürfen. Könnt ihr euch vorstellen, wenn das die Gedanken wären, du wachst morgens auf und fängst dir erstmal an vorzustellen, wie genial das sein wird, mit Gott in der Ewigkeit zu leben. Was du für eine Hoffnung hast. Wie leicht das passiert, dass die Sorgen der Zeit diese Hoffnung irgendwie so erdrücken und denkst dir, ja, eigentlich habe ich keine Zeit, über die Hoffnung nachzudenken, weil da ist noch so viel zu tun und das noch zu erledigen und da weiß ich noch nicht, wie es laufen soll. Und deswegen das Gebet: Gott, schenke meinen Geschwistern Durchblick, wenn es um die Hoffnung geht, die wir haben. Und noch etwas: Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Das ist der zweite Punkt. Der Reichtum der Herrlichkeit, Achtung, seines Erbes, nicht unseres Erbes, in den Heiligen. Das ist ein kleiner Unterschied, aber ein feiner Unterschied. Es geht um Gott, der ein Erbe bekommen hat. Es ist sein Erbe, nicht unser Erbe. Okay? Du bist die Erbschaft. Das ist der Clou dabei. Du bist Gottes Anteil. Es geht um den herrlichen Reichtum von Gottes Erbe. Und das sind, wie wir ja vorhin schon gesehen haben, das sind wir. Zuerst die Judenchristen, dann aber durch den Heiligen Geist eben auch die Heidenchristen, die ja eben durch den Heiligen Geist Zugang bekommen haben zu genau diesem Erbe. Wir sind das Erbteil. Also Paulus betet hier, dass du begreifst, ich bin Erbe Gottes. Ich habe in Gottes Augen einen unglaublichen Wert. Das ist der absolute Hammer. Wir sind Gottes besonderer Schatz. Wir sind die Erfüllung all dessen, was Gott sich immer gewünscht hat. Und vielleicht kannst du das nicht glauben, weil du schaust dir dein Leben an und denkst dir, ich, Erfüllung von all dem, was Gott sich je erlebt hat. Du weißt nicht, wovon du sprichst, Jürgen. Doch, ich weiß das. Aber ich weiß, schlag mal auf 2. Mose 19. Aber ich weiß, dass Gott einen Wunsch hatte. Und das hört sich jetzt ein bisschen menschlich an, verzeiht mir das. Ich möchte nicht komisch und klein über Gott reden. Aber in 2. Mose 19, das ist kurz bevor Gott die 10 Gebote gibt. Da steht das Volk da und Gott formuliert einen Wunsch, der sich im Alten Testament nie erfüllt. 2. Mose 19, Vers 5. Und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, das haben sie leider nicht getan, wie ihr wisst, okay? Also, und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum, wörtlich mein besonderer Schatz, mein kostbares Eigentum sein. Begründung, denn mir gehört die ganze Erde und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Wisst ihr was? Das sind wir. Wir sind genau das, was Gott sich wünscht. Wir sind sein kostbarer Schatz. Du bist Teil seines, wenn du willst, du bist Teil seiner Kronjuwelen. Du bist ein Königreich, Teil von einem Königreich von Priestern. Wir sind eine heilige Nation. Und das zu begreifen, wer wir sind, nicht nur zu wissen, was wir für eine Hoffnung haben, sondern welchen Wert wir vor Gott haben, dass uns das nicht wegflutscht, dass wir vor lauter Arbeiten gehen und Wohnung machen und um Kinder kümmern und was weiß ich nicht alles, dass wir darüber genug nachdenken, dass wir das feiern, dafür lohnt es sich zu beten. Und ein dritter Punkt, Vers 19, und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Also wir beten um geistlichen Durchblick in puncto Hoffnung, in puncto mein Wert für Gott und in puncto Kraft. Wir sollen die überragende Größe der Kraft Gottes erkennen, die an uns wirkt. Versteht ihr? Wir sollen begreifen, Hoffnung, wo es hingeht. Wir sollen begreifen, wer wir für Gott sind. Und wir sollen begreifen, dass so viel Kraft an uns am Wirken ist, dass uns auf diesem Weg niemand aufhalten kann. Und wenn du wissen willst, welche Kraft ist denn das, die in deinem Leben wirksam ist, Vers 20, die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Das ist die Kraft in deinem Leben. Die Kraft, die eine überragende Kraft ist. Es ist eine Kraft, die Tote auferweckt. Es ist die Kraft, die einen verherrlichten Christus erhöht, sodass er sich im Himmel zur Rechten Gottes setzt. Auferstehung und Erhöhung. Wisst ihr, Jesus lebt für immer und Jesus herrscht für immer. Er ist tatsächlich der Lebende und der Herrschende, der mit Gott den Thron teilt. Und die Kraft, die das bewirkt hat, das ist die Kraft, die in deinem Leben genauso wirkt. Und wenn wir das noch ein klein bisschen genauer anschauen, diese Erhöhung, dann merken wir in Vers 21, er ist erhöht worden, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft. Da stecken jetzt dämonische Mächte dahinter oder himmlische Mächte. Und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Wir hatten das schon. Gott möchte alles zusammenfassen unter Christus oder in Christus. Er soll die absolute Nummer eins sein. Es ist passiert. Er ist und bleibt die absolute Nummer eins, die absolute Autorität. Autorität über jede Gewalt, Macht, Kraft oder Herrschaft. Hier sind besonders dämonische Mächte natürlich erst einmal im Blick, weil wir uns mit denen auch noch im Verlauf des Epheserbriefes beschäftigen werden. Die wirken noch irgendwie. Die machen uns auch noch Probleme, aber echte Autorität in diesem Zeitalter, und wie heißt es hier? Und in dem Zeitalter, das kommen wird, hat nur Jesus. Und weißt du, was das bedeutet? Das bedeutet, dass du dich vor der Zukunft nicht fürchten musst. Das ist der Clou. Wenn du denkst, boah, wie wird das werden? Kriegen wir noch so einen dritten Weltkrieg? Ja, mach dir mal keinen Kopf. Da gibt's einen, der herrscht. Das ist die Nummer eins. Wir werden ihm folgen und er wird uns als der Herrscher an sein Ziel bringen. Und da geht's hin. Und ob das durch einen Dritten Weltkrieg geht oder durch eine Demenz oder ob das mit großen oder kleinen Schwierigkeiten verbunden ist, lass das mal schön bei ihm sein, okay? Das ist nicht unser Thema. Vers 22. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen. Er ist wirklich der Herrscher. Und da magst du denken, ja, aber das sehe ich noch nicht so. Das mag sein. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass es so ist. Er ist der, wie heißt das hier, und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben. Also er ist Haupt über alles. Alles ist seinen Füßen unterworfen und als der ultimative Herrscher dieser Welt ist er jetzt auch der Gemeinde gegeben worden. Und die Gemeinde ist was? Vers 23, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Jesus ist das Haupt und wir sind sein Leib. Er ist der Herrscher und wir sind die, die diesen Herrscher kennen dürfen, die ihn lieben dürfen, die ihn anbeten dürfen, die ihm folgen dürfen, die ihm dienen dürfen, als sein Leib. Aber eben nicht nur als sein Leib. Nochmal Vers 23, die Gemeinde, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Ja, das ist wirklich krass. Gemeinde ist nicht nur Leib Christi, sondern Gemeinde ist Fülle. Der Christus ist zum Ziel gelangt. In ihm, heißt es an anderer Stelle im Kolosserbrief, wohnt die Fülle der Gottheit leibhaftig. Und wir sind in ihm zur Fülle gebracht. Also, ich will damit sagen, ich weiß nicht, wie du Gemeinde siehst. Vielleicht denkst du, Gemeinde, boah, defizitärer Haufen. Ja, das geht ganz einfach, dass man schlecht über Gemeinde denkt. Und dann stelle ich mit einem Mal fest, nee, Gemeinde, so wie Gott sie sieht, ist kein Stück defizitär. Wir sind viel mehr als eine Gemeinschaft der Gläubigen, Ausdruck der Fülle Christi. Er ist es, der alles durchdringt. Er ist es, der alles beherrscht und erfüllt. Und genau so gilt das irgendwie auch für uns. Wir spiegeln ihn in dieser Welt durch unser Leben wieder. Wie können wir das tun? Ich meine, das ist ja Wahnsinn, wenn man sich das so vorstellt, was das heißt. Wie können wir das tun? Was hat Gott getan, damit wir so etwas tun können? Antwort, wir können das nur, weil er uns ein neues, ewiges Leben geschenkt hat. Epheser Kapitel 2, Vers 1. Auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden. Geistlich gesehen ist jeder Mensch vor der Begegnung mit dem Christus tot. Da war null ewiges Leben in uns. Da war null Antwort auf Schuld. Vergehungen und Sünden, wir wussten überhaupt nicht, wie wir damit hätten klarkommen können. Da war, wenn man so will, einfach nur ein Warten auf das Gericht. Und das Problem der ungläubigen Leute ist, dass sie einfach mal nicht ihre eigenen Herren sind. Also ich persönlich glaube an den freien Willen, ich glaube daran, dass der Geist Gottes uns berührt und da, wo er das tut und uns von Sünde überführt, dass wir wirklich eine Entscheidung treffen können für Gott. Aber ohne Gott geht da gar nichts. Ja? Ohne Gott stehst du da und denkst, was kann ich jetzt machen? Du kannst nichts tun. Bekehrung heißt immer nur, dass wir vor Gott kapitulieren können. Wir können eigentlich immer nur die weiße Fahne raushängen und sagen, so, ich schaffe es nicht. Was machen wir jetzt? Und Gott sagt, super, da wollte ich dich haben. Jetzt sind wir an dem Punkt, wo ich mit dir Geschichte schreiben kann. Das ist hiermit, auch euch hat er auferweckt. Wir waren tot. Und dann kommt dieser Moment, wo Gott in mein Leben hineintritt und er mir eine Antwort gibt auf meine Vergehungen und Sünden und sagt, ich habe da was für dich, ich habe ewiges Leben für dich. Nur vorher, und wir lesen gleich weiter, und vorher ist es aber eben so, ich bin eigentlich hoffnungslos verloren, bevor Gott das tut. Paulus beschreibt den Zustand des ungläubigen Menschen hier als zutiefst vom Bösen infiziert. Da gibt es den Zeitgeist, da gibt es unser Fleisch, da Da gibt es den Teufel mit seinen Dämonen. Menschlich gesehen gibt es für einen Sünder keine Möglichkeit, gerettet zu werden. Menschlich gesehen ist das vorbei. Wir können das nochmal in Vers 2 uns anschauen. In denen ihr einst wandeltet, ihr wart das, ihr habt in Sünden und Vergehungen, das war euer Leben, in denen ihr einst wandeltet, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, das ist der Zeitgeist, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft, das ist der Teufel, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. So, die Söhne des Ungehorsams. Ich weiß nicht, ob ihr den Begriff Sohn der Wüste kennt. Ja, also ein Sohn der Wüste, das ist ein Nomade, das ist jemand, der in der Wüste lebt. Und ein Sohn des Ungehorsams, das ist jemand, ein Mensch, der regelmäßig Sünde tut. Und dieser Mensch, der wird beherrscht. Der wird von der Sünde beherrscht. Der wird davon beherrscht, vom Teufel. Der Teufel benutzt ihn und der ist wie so eine Marionette. Der ist einfach um uns herum. Er ist der Fürst der Macht der Luft. Und er wirkt in ungläubigen Leuten. Die merken das nicht. Und sie sind trotzdem wie so Marionetten. Und machen Dinge, wo du dir einen Kopf fasst. Also ich habe Dinge gemacht, wo ich mich an den Kopf fasse und denke, wie konntest du? Das ist doch albern. Wie bist du auf den Gedanken gekommen? Und da, wo wir heute noch sündigen, ich weiß, das ist ja nicht anders, ja? Da stehst du manchmal vor dir selber und denkst, was war das denn jetzt? Und Paulus schaut sich das an und sagt, Vers 3, unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches. Was hat uns denn getrieben? Na, unsere Hormone. Ja, das, worauf wir Bock hatten, das haben wir gemacht. Indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Der typische Heide tut einfach das, worauf er Bock hat, was ihm so in den Sinn kommt. Ist doch logisch. Und übrigens, als Christen müssen wir aufpassen, dass wir das nicht auch so machen. Okay, also nicht, dass du sagst, ich mache das eigentlich auch immer so. Oh, oh. Ja, also sei da ein bisschen vorsichtig. Und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. Das heißt, der Ursprung aller Gläubigen ist irgendwie gleich. Egal, ob du früher Jude warst oder Heide, spielt gar keine Rolle. Ja, wir waren alle Sklaven der Sünde. Und die Sünde benutzt einfach immer die Lust, um uns zu versuchen. Ich mag Jakobus. Ich mag Jakobus, wenn er schreibt, Jakobus 1, Vers 14, ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Schöner Vers zum Auswendiglernen. Ja? So, die Begierde, so, na komm, ich bin gar nicht so böse, komm. Ja? Das ist das, was wir erfahren. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde, du brauchst noch nicht mal jemand anders, fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor. Das kennt jeder. Lust, Versuchung, Sünde. Und wir kommen aus einem Leben, ich lese nochmal Vers 3, unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches. Das war die Norm. Indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. Wir taten das, worauf das Fleisch Lust hatte, was uns in den Sinn kam. Wir waren von Natur Kinder des Zorns. Und damit ist nicht gemeint, dass wir häufig zornig waren, sondern dass wir Leute sind, die den gerechten Zorn Gottes verdient haben. Und man muss jetzt hier eines verstehen, und das darf man, wenn man von Gott spricht, nicht durcheinander bringen. Gott ist ein Gott, der gleichzeitig liebt und gleichzeitig hasst. Gott liebt dich, den Sünder, so sehr, dass er am Kreuz für dich stirbt. Er geht 100% all in. Und wenn hier jemand sitzt, der sagt, ich habe das für mich eigentlich noch nicht ganz angenommen, irgendwo fehlt mir da noch ein ganzes Ja zu Jesus, dann bring das in Ordnung. Gott kann dich nicht mehr lieben, als er dich schon am Kreuz geliebt hat. Und gleichzeitig ist Gott ein heiliger Gott, der sagt, wenn du meine Liebe nicht haben willst, dann betreten wir nicht neutralen Grund. Dann wirst du erleben, dass ich als Richter der Welt, dass ich als wirklich gerechter Gott mich deiner Sünde annehmen muss, dann musst du für das, was du ausgefressen hast, selber bezahlen. Entweder du legst deine Schuld auf mich, dann fangen wir gemeinsam neu an. Dann ist jede geistliche Segnung in der Himmelswelt dein. Dann adoptiere ich dich, dann wirst du Kind Gottes, Teil meiner Familie. Und wir teilen eine Hoffnung. Du wirst mein Kronenschatz. Meine Kraft wirkt in dir und du bekommst den Heiligen Geist, weil das Beste kommt erst noch und ich kann dir erstmal nur eine Anzahlung geben. Oder du sagst, nee, das will ich nicht. Dann begegnen wir einem Gott, der zornig den Menschen begegnet und sagt, okay. Und ich kann mir vorstellen, dass Gott irgendwie, so stelle ich mir Gott vor, der sagt, hey, es tut mir total leid. Ja, das Angebot stand da. Ich finde es irgendwie total traurig. Aber für das, was ihr tut, muss ein gerechter Gott ein gerechtes Urteil sprechen. Und das ist, wo jeder Mensch startet, als ein Kind des Zorns, als jemand, der völlig gerechtfertigt Gottes Zorn verdient. Und wo es eigentlich keinen Grund gibt, dass Gott ihn rettet. Also jetzt menschlich gesprochen ist das für mich das allergrößte Mysterium. Was ist denn bitteschön an uns so besonders, dass Gott für uns ans Kreuz geht? Jetzt mal ehrlich, ja? Was hast du denn mitgebracht? Na, nix. Überhaupt nix. Und trotzdem tut Gott es. Trotzdem lesen wir hier, auch euch hat er auferweckt. Wir kommen aus dem Dreck, aus dem Sumpf. Nix an uns dran, wo man sagt, ja, yeah, mit denen kann man irgendwie was reißen. Nee, kannst du gar nicht. Ja, so ein Zombie bist du, mehr nicht. Ja, so ein Toter auf zwei Beinen. Und jetzt kommt Gott und sagt, ich sehe dich und ich liebe dich und ich will dich und ich mache dich lebendig und ich schenke dir neues, ewiges Leben. Warum? Weil du die Fülle, weil du als Leib Christi die Fülle Christi auf dieser Erde widerspiegelst, weil du das Beste bist, was diese Welt zu bieten hat. Amen.
Das war's für heute. Das Skript zum Vortrag findest du in der App. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.